Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Was alles passieren kann innerhalb von 24 Stunden, ne? Ursula von der Leyen, seit heute nicht mehr Verteidigungsministerin, aber Rubbel die Katz, gibt es ja schon eine Nachfolgerin, die wir alle kennen, weil sie eben auch die Chefin ist der CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer wird die Neue an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Und ja, das kam überraschend, aber taktisch ist das ein guter Schritt für AKK.
Ich muss es selbst machen. Rederecht im Bundestag, Platz am Kabinettstisch. Das sind unverzichtbare Elemente für einen Wahlkampf, der in die Kanzlerkandidatur münden soll.
Denn darum könnte es ja auch noch gehen für Annegret Kramp-Karrenbauer. Klaas Remme war das, unser Hauptstadtstudio-Korrespondent. Der schätzt uns das alles nochmal ein, warum dieser Positionswechsel wichtig ist für AKK. Heute am Mittwoch, den 17. Juli, im frischen Podcast vom Update. Außerdem noch ein Thema bei uns, die Impfpflicht gegen Masern. Ab März kommenden Jahres könnte es teuer werden für Impfgegner, denn dann soll es die Impfpflicht geben.
Wir wollen insbesondere die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich die Kinder, vor unnötigen Infektionen schützen.
Gesundheitsminister Spahn will auch Strafen durchsetzen. Wer sich nicht dran hält, soll bis zu 2.500 Euro Strafe zahlen. Das Bundeskabinett hat dieses Gesetz auf den Weg gebracht. Wen die Impfpflicht dann betreffen würde und ob diese Sanktionen was bringen, das klären wir in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Einmal nicht aufgepasst und schon ist man Verteidigungsministerin. Ja, das ging schnell, ne? Und kam vielleicht auch unerwartet für sie selbst. Annegret Kramp-Karrenbauer ist jetzt nicht nur CDU-Vorsitzende, sondern seit heute eben auch ganz offiziell Verteidigungsministerin. Sie ist heute vereidigt worden im Schloss Bellevue in Berlin. Mit dabei die Kanzlerin und die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die ja eben bald EU-Kommissionspräsidentin wird. Gucken wir uns doch nochmal an, warum die Wahl ausgerechnet auf AKK gefallen ist. Und das habe ich gemacht zusammen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Klaus Remme. Klaus, also warum ist es jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer geworden?
Wenn ich deine Anmoderation aufnehmen darf, dann würde ich formulieren, einmal nicht aufgepasst und man hat Dinge ausgeschlossen, die man noch bereuen wird, dass man sie ausgeschlossen hat. Denn hier hat niemand mit dem Finger auf Annegret Kramp-Karrenbauer gezeigt. Die Frau ist CDU-Parteivorsitzende und im Koalitionsvertrag ist geregelt, dass die Parteien die Zuständigkeit der Ressorts regeln dürfen, die für sie zugesprochen wurden. Dazu gehört Verteidigung. Und Kramp-Karrenbauer ist Parteichefin. Formal war sie es, die über diese Nachbesetzung bestimmt hat. Und insofern hat sie mehr oder weniger in Abstimmung mit Merkel zugegriffen.
Es ist ja auch mal die Rede gewesen kurzfristig von Jens Spahn als möglichem Nachfolger für dieses Amt. Ist diese Entscheidung jetzt komplett überraschend gekommen oder war das irgendwie erwartbar?
Nein, sie kam überraschend und ich finde in diesem Falle, auch wenn ich glaube, dass wir Journalisten häufig und vielleicht zu häufig spekulieren, in diesem Falle muss man sich keinen Vorwurf gefallen lassen, denn es war Kramp-Karrenbauer selbst, die vor wenigen Tagen und nicht in irgendeinem Hintergrundgespräch, sondern öffentlich ausgeschlossen hat, ins Kabinett nachzurücken. Und dies sogar inhaltlich begründet hat, indem sie gesagt hat, sie wolle sich voll auf die Parteiarbeit konzentrieren. Insofern muss man jetzt eher kritisch fragen, warum hat sich dieses Kalkül geändert und wie soll das klappen jetzt? Gleichzeitig Parteiarbeit, die offenbar bis vor kurzem noch volle Konzentration erforderte und ein so schwieriges Ressort übernehmen wie das der Verteidigung. Da muss sich ein Kalkül geändert haben. In diesem Falle, glaube ich, ging es nicht darum, die beste Lösung für die Truppe zu finden.
Aber das ist doch eben ganz interessant, weil Kramp-Karrenbauer hat ja eben vor kurzem noch gesagt, dass sie eigentlich gar kein Interesse hat eben an so einer Regierungsmitarbeit. Was hat sie denn dann jetzt konkret von diesem Posten? Ein Posten, der vielleicht auch nicht der allerbeliebteste ist.
Ich glaube, sie war in einer schwierigen Lage. Sie hat sich in einem harten Konkurrenzkampf durchgesetzt gegen Jens Spahn und Friedrich Merz, als es um den Parteivorsitz ging. Alle wussten aber, es geht nicht nur um den Parteivorsitz. Es geht auch um einen ersten möglichen Zugriff in der Nachfolgediskussion für den Fall, dass Angela Merkel abtritt. Die Nachfolgediskussion ist ja aktiv, aber Annegret Kramp-Karrenbauer hat kein Mandat. Sie hatte keine Bühne. Als Parteivorsitzende trat sie nach diesem Entscheid auf, um möglicherweise nach der Europawahl mal eine Wahlniederlage zu erklären. Sie hat die ein oder andere Wortmeldung unglücklich formuliert. Also wenig Fortune in dieser Zeit und kaum eine sichtbare Gelegenheit aufzutreten. Ein Jens Spahn als Gesundheitsminister kann, und wir erleben das ja, fast wöchentlich auftreten mit Gesetzesinitiativen. Der scheint aktiv, der wirkt für uns, für das Volk. All das hat sie, glaube ich, dazu bewogen, hier nicht ins Hintertreffen zu geraten, zumal Jens Spahn dann ja ein möglicher Mitkonkurrent im Gespräch war dafür, diesen Posten zu übernehmen. Ich vermute, am Ende hat sie dann gesagt, ich muss es selbst machen. Rederecht im Bundestag, Platz am Kabinettstisch, das sind unverzichtbare Elemente für einen Wahlkampf, der in die Kanzlerkandidatur münden soll.
Wie reagieren eigentlich hohe Bundeswehrfunktionäre auf die Wahl? Gibt es da schon Reaktionen?
Nein, ich glaube, bei solchen Umbesetzungen halten sich zum Beispiel die Generäle zurück. Das wäre auch verfehlt, wenn diese das öffentlich kommentieren würden. Wenn ich mal schaue, der Wehrbeauftragte, er hat sich zu Wort gemeldet und hat gleich eigentlich, gewollt oder nicht, das Problematische an dieser Berufung deutlich gemacht. Er hat gesagt, nach seiner Einschätzung wünsche sich die Bundeswehr jemanden als Minister, der sich thematisch auskennt und nicht erst mühsam einarbeiten muss. Genau das aber ist jetzt geschehen. Und wir wissen alle, es stehen wichtige Entscheidungen an, Großprojekte, etwa das Nachfolgemodell für den Tornado oder ein neues Luftabwehrsystem. All das sind Dinge, über die wurde bereits lange nachgedacht. Da hofft jetzt die Bundeswehr, dass keine neuen langen Studien von der Ministerin in Auftrag gegeben werden, sondern endlich entschieden wird.
Aber was die Einarbeitungsphase angeht, das Problem hatte Ursula von der Leyen doch auch, oder nicht?
Genau, das hatte sie auch. Es hat Zeit gebraucht. Und es ist auch eigentlich gar kein Argument gegen eine Neubesetzung. Horst Seehofer hat es etwas lapidar heute kommentiert, hat gesagt, alles Käse. Wir müssen doch keine Experten sein. Wir müssen die Sache managen. In jedem Ministerium gibt es erstklassige Mitarbeiter. Für das Verteidigungsministerium gilt das nicht nur. Die Bundeswehr ist mehr als ein Konzern und eine Ministerin dort muss mehr als managen. Es würde dann schon helfen, wenn man sich in der Vorerfahrung der politischen Biografie mit Sicherheitspolitik, mit auswärtiger Sicherheit wenigstens ansatzweise beschäftigt hätte.
Annegret Kramp-Karrenbauer wird neue Verteidigungsministerin. Und wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, darüber habe ich gesprochen mit Klaus Remme. Das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei dieser Frage gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Also da gibt es wirklich nichts dazwischen. Ob es die Impfpflicht geben soll gegen Masern, darüber wird ja seit Monaten diskutiert. Das Bundeskabinett macht jetzt mal Schluss mit lustig. Es hat nämlich ein Gesetz auf den Weg gebracht. Ab kommenden März müssen Eltern nachweisen, dass ihre Kinder gegen Masern geimpft sind, wenn sie in die Kita gehen oder in die Schule kommen. Es sind aber nicht die einzigen, die das dann betreffen würde. Für wen diese Impfpflicht für Masern noch gilt, ich habe nachgefragt bei Gerhard Wiesmüller vom Gesundheitsamt in Köln. Herr Wiesmüller, es gibt ja keine generelle Impfpflicht gegen Masern, aber trotzdem wird das einige Gruppen betreffen. Wen denn? Wer müsste sich dann laut Gesetz trotzdem impfen lassen?
Das ist einerseits, wenn ich als Kind in den Kindergarten eintreten oder meine Eltern mich in den Kindergarten anmelden möchten, dann soll dort eben Impfpflicht bestehen, dass man in den Kindergarten quasi nur kommt, wenn man auch einen ausreichenden Masernschutz hat, sofern es nicht medizinische Gründe gibt, dass man nicht impfen darf. Es ist angedacht im Bereich des medizinischen Personals, es ist angedacht im Flüchtlingsbereich und eben auch bei Tagesmüttern und natürlich dem Personal im Kindergarten, ja, dass sie einen Masernimpfschutz dann vorweisen müssen.
Aus Ihrer Einschätzung heraus, sind das die richtigen, sind das die relevanten Gruppen?
Das kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man schaut. Ich denke, es ist aus arbeitsmedizinischer Sicht zum Schutze dann auch der jeweiligen Mitarbeiter natürlich wichtig und sinnvoll, dass sie einen Impfschutz gegen diese Krankheiten haben. Ja, das ist ja eine Schutzmaßnahme des Arbeitnehmers. Wenn man aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation und sag mal sicherlich aller Infektiologen dieser Welt schaut, dann möchte man, weil man es in dem Fall kann, da der Mensch das einzige Reservoir ist, diese Erreger ausrotten, dann brauche ich eine Durchimpfungsrate in der Bevölkerung von gut 95%. Und dann würde es gelingen, die Masern halt auszurotten. Und wenn man dieses Ziel verfolgt, dann macht es Sinn, eben im jungen Kindesalter diesen Impfschutz aufzubauen.
Wie viel Impfung braucht man denn eigentlich, damit die Masern wirklich nicht ausbrechen können?
Bei einem selbst sollte man 2 Impfungen haben. Wenn sie richtig durchgeführt sind, heute mit den modernen Impfstoffen, dann hat man eine nicht ganz 100-prozentige, aber kurz vor 100-prozentige Chance, dass man ausreichenden Schutz hat.
Gehen wir mal davon aus, dass diese Impfpflicht gegen Masern jetzt kommt, so wie es zumindest vom Kabinett geplant ist. Wie will man das denn eigentlich kontrollieren? Also müsste dann jedes Kind oder jeder Angestellte im relevanten Bereich, muss der dann einen Impfpass dabei haben? Oder wie macht man sowas?
Ich sag mal, im Kindergarten würde man es regeln bei der Anmeldung. Nicht Kind würde dann angenommen werden, nur wenn es eben 2 Impfungen vorweisen kann. Im Berufsleben ist es relativ einfach. Das heißt, also dort, wo Angestelltenverhältnisse sind, kann man eben der Arbeitgeber kann dann zur Anstellung verlangen, dass eben nachgewiesen wird, dass man 2-mal diese Impfung bekommen hat.
Der Bundesgesundheitsminister Spahn hat schon angekündigt, wer sich nicht an diese Impfpflicht hält, der muss unter Umständen mit hohen Geldstrafen rechnen. Von 2.500 € ist die Rede. Der Ethikrat hat sich nicht begeistert davon gezeigt, also mit Geldbußen zu drohen. Was sagen Sie dazu? Also welche Meinung haben Sie? Erst beim Geld tut's weh oder glauben Sie, ist es nicht das richtige Mittel?
Ich denke, es ist nicht das richtige Mittel, weil das Problem der Bevölkerungsgruppen, die sich nicht gerne impfen lassen, liegt ja nicht bei den Menschen, die kein Geld haben. Das sind eher die, die froh sind, dass sie ausreichend geschützt sind, sondern Impfskeptiker-Gegner haben wir bei den höher gebildeten Bevölkerungsgruppen und die haben genug Geld, um das in die Hand zu nehmen. Das heißt, damit wird man nichts erreichen. Damit erreicht man dann auch nicht, dass man das Impfen verbessert, sondern die bezahlen und wir haben trotzdem die nicht geimpften Menschen.
Das Bundeskabinett hat heute die Impfpflicht gegen Masern beschlossen. Einschätzung dazu von Gerhard Wiesmüller vom Gesundheitsamt Köln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über Ursula von der Leyen nochmal. So heißt ja die neue EU-Kommissionspräsidentin. So heißt sie allerdings nicht überall in Europa. Ist ja auch schwer auszusprechen für Menschen, die eben nicht Native Speaker sind, also die nicht ja deutschsprachig sind oder das als Muttersprache haben. Ursula von der Leyen. Aber nicht nur in der Aussprache, sondern auch in der Schreibweise ihres Namens sind manche EU-Länder ziemlich kreativ. Johannes Döbbelt aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team hat sich das nochmal genauer angesehen. Also, wer ist denn da besonders kreativ, sag mal?
Die Letten zum Beispiel. In der Aussprache sind die noch ganz gut, finde ich. Ne? Hier zum Beispiel diese lettische Reporterin.
Und da erwartet Ursula von der Leyen.
Ursel heißt sie da, ne?
Ja.
Kurzform von
aber
Ursula.
Aber von der Leyen konnte man noch so
fand ich auch
verstehen.
Gut, ja. Aber die Vertretung der EU-Kommission in Lettland hat jetzt auf Twitter ganz offiziell die offizielle lettische Schreibweise von Ursula von der Leyen bekannt gegeben. Und da schreibt sich so, Ursula mit Z in der Mitte statt mit diesem S, also Ursula, dann das von mit einem F am Anfang statt mit einem V. Das der ist dann genauso wie im Deutschen, einfach der. Und das Leyen wird nicht mit Y geschrieben, sondern mit einem I in der Mitte und hinten hängt sogar noch ein E mit dran. Also Leyen im Prinzip geschrieben, Leyen.
Okay, das klingt für uns jetzt ein bisschen verwirrend, aber es wird wahrscheinlich einen guten Grund geben, warum die Letten das so machen, ne?
Ja, ich bin jetzt kein Experte für Lettisch, muss ich dazu sagen.
Schade.
Aber das ist offenbar üblich in Lettland, dass die Namen da phonetisch an die Landessprache, also ans Lettische angepasst werden.
Damit es auch jeder richtig sagen kann.
Genau,
ja?
Damit man es auch richtig aussprechen kann. Also Jean-Claude Juncker zum Beispiel, der Vorgänger von Ursula von der Leyen, wird zum Beispiel auch ganz anders geschrieben im Lettischen. Das Jean wird dann nicht mit einem J, sondern mit einem Z geschrieben, das oben drüber noch so ein Häkchen hat. Das bestimmt schon mal gesehen im Buchstaben. Und was noch dazu kommt, in vielen baltischen oder auch slawischen Sprachen ist, dass Namen auch angeglichen werden, je nachdem in welchem Fall, also welchem grammatischen Fall sie stehen, ne? Sowas wie Akkusativ, Dativ und so. Und so kann das dann sein, dass Jean-Claude Juncker dann auf Lettisch auch schon mal Janu Claudu Junkeru geschrieben wird. Also immer noch mit einem U hinten dran.
Okay, ich muss gerade drüber nachdenken. Ja.
Janu Claudu
Junkeru. Okay, gut. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Aussprache gucken, wie schlagen sich da die Nationen so?
Ganz okay, finde ich insgesamt. Also hier zum Beispiel eine britische Reporterin.
EU-Leaders have announced they'll be backing German Defense Minister Ursula von der Leyen as his replacement.
Ne? Also da ist es dann nicht das von, sondern das von.
Ach krass, ich habe es gerade eben gerade, warte mal.
Du hast gar nicht verstanden.
Ich habe es gar nicht verstanden. Das ist ja Wahnsinn. Warte mal.
Willst du noch mal hören?
Ja, ich möchte gerne noch mal hören. Warte mal. So, jetzt passe ich auf.
EU-Leaders have announced they'll be backing German Defense Minister Ursula von der Leyen as his replacement.
Ursula von der Leyen.
Ja, weißt du, man wartet auf sowas ganz anderes phonetisch, weil wir es halt so gewohnt sind. Und wenn die das so komplett anders betonen und so, ja, irre. Ja. Okay. Also das war die britische Reporterin.
Genau. Ja, pass auf, die Spanier machen es ein bisschen besser, finde ich.
Campaña a las elecciones al Parlamento Europeo por Ursula von der Leyen para presidir la Comisión Europea.
Ja, ja. Sondern Leyen anstatt
Leyen.
Damit
bin ich auf jeden Fall besser klargekommen. Ja. Okay.
Ich muss aber sagen, die Franzosen könnten sich vielleicht noch ein bisschen mehr Mühe geben.
Tour à tour en allemand, français et en anglais. Ursula von der Leyen tente pour la dernière fois de convaincre les eurodéputés.
Ah, ist natürlich,
aber das klingt doch charmant.
Ursula, ne? Ja. Ursula ist da natürlich. So, aber bevor wir jetzt hier die ganzen ausländischen Reporter bashen, man muss auch sagen, viele von uns Deutschen, wir sprechen die auch gar nicht richtig aus. Denn wir im Deutschlandfunk, wir haben ja zum Beispiel für sowas eine Aussprachedatenbank. Das heißt, wir können nachgucken und nachhören, wie jemand ausgesprochen wird, ganz offiziell. Und das klingt beim Namen der neuen EU-Kommissionspräsidentin so.
Ursula von der Leyen.
Hast du was gemerkt?
Ja.
Also die Betonung, ne? Die Betonung liegt nämlich auf dem Laien.
Nicht auf dem von, so wie ich das immer mache.
Genau, viele sagen ja, haben wir beide bisher jetzt auch so gemacht, sagen immer von der Laien statt von der Laien. So spricht sie ihren Namen nämlich tatsächlich auch selber aus, zum Beispiel hier auf einem CDU-Parteitag vor 3 Jahren.
Als ich mich zum ersten Mal auf einem Parteitag vorgestellt habe, habe ich gesagt, Ursula von der Leyen, verheiratet, 7 Kinder, daran hat sich nichts geändert.
Ja, na, der Aussprache hat sich auch nichts geändert bis heute.
Okay, ja, guck mal, wir haben es auch immer falsch gemacht. Also ich auch. Ich habe auch immer die Betonung auf von der Leyen, aber dabei ist es von der Leyen.
Es kann natürlich auch sein, dass irgendwann alle immer von betonen und dann ist vielleicht auch das irgendwann richtig. Ne? Muss man auch dazu sagen.
Könnte auch sagen. Ich heiße zwar auch Meshkat, aber eigentlich müsste man es betonen Meshkat.
Echt?
Ja.
Sollen ja Meshkat?
Ja. Hat mir mal ein schlauer Mensch gesagt, aber ich sage einfach Meshkat, habe ich mir jetzt so gemerkt. Und wir merken uns nicht von der Leyen, sondern von der Leyen. Danke an dich, Johannes, für die ganzen vielen Aussprache-Tricks.
Hier ist das Update mit Sonja Meshkat.
Meshkat. Ich hoffe, das stimmt auch. Nicht, dass mir irgendjemand Quatsch erzählt hat. Aber der Typ wirkte seriös. Ich glaube, der hat sich ausgekannt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Anfang April ist im Sudan ja der Präsident gestürzt worden vom Militär, Omar al-Bashir. Und seitdem, darüber haben wir auch immer wieder berichtet, unter anderem bei uns hier in den Nachrichten, hat es sehr viele Unruhen gegeben. Proteste mit über 100 Menschen, die dabei gestorben sind. Mehr als 800 Menschen sind verhaftet worden. Der Militärrat, der seitdem regiert hat, und die pro-demokratische Protestbewegung, die haben sich jetzt geeinigt und ein gemeinsames Abkommen unterschrieben. Mehr Infos bekommt ihr jetzt von unserer Korrespondentin für die Region, Anne Almeling. Anne, was sieht denn diese Einigung vor?
Also künftig wollen das Militär und die Opposition oder die Protestbewegung das Land gemeinsam führen. Und das bedeutet, dass sie einen obersten Rat bilden, der so viel Aufgabe übernimmt wie bei uns vielleicht vergleichsweise ein Präsident. Aber dieser oberste Rat, der besteht aus ungefähr 10 Leuten. Also die Hälfte von denen sollen Militärvertreter sein und die andere Hälfte Vertreter der Opposition. Plus ein Mensch, der sozusagen ein Zivilist ist, aber eine militärische Vergangenheit hat. Und diese Menschen, die bestimmen dann gemeinsam die Geschicke des Landes und sie werden unterstützt von einer Regierung, die aber rein aus Technokraten besteht. Also einfach aus Menschen, die die Administration des Landes vorantreiben sollen, aber keine Politik in dem Sinne machen.
Also das heißt, all diese Menschen und all diese Gruppierungen, das sind dann auch letztendlich die, die diese Übergangsregierung bilden werden. Auf die hat man sich ja ohnehin schon geeinigt Anfang Juni.
Genau, diese Einigung war vorausgegangen, die war aber bisher immer nur mündlich gewesen. Und jetzt ist eben der neue Schritt, dass man auch gesagt hat, wir unterschreiben ein Dokument. Und das ist vielleicht deshalb wichtig, um das, worauf man sich geeinigt hat, tatsächlich auch schriftlich zu fixieren und hinter diesen Schritt nicht mehr zurückzufallen. Weil wir das ja in der Vergangenheit immer gesehen haben, dass es zwar Einigungen gab, die wurden dann aber teilweise zunichte gemacht. Auch deshalb, weil sie schriftlich vorher nie fixiert wurden.
Was ist denn so der zentrale Punkt in dieser Einigung? Was sagst du?
Das ist schon die Teilung der Macht. Man muss sich ja vorstellen, dass der Sudan 30 Jahre lang sozusagen diktatorisch eigentlich regiert wurde. Also 30 Jahre lang war Omar al-Bashir, der Präsident des Landes, an der Macht. Und der hat mit Unterstützung des Militärs und mit Unterstützung von Milizen, aber auch von islamistischen Bewegungen regiert und quasi keine Opposition zugelassen. Und jetzt ist das große Neue, dass diese Macht geteilt werden soll. Auf der einen Seite zwischen den Militärs, die weiterhin mitbestimmen, aber die Hälfte der Macht soll eben an die Zivilisten übergehen.
Wie ist denn die Lage generell im Moment im Sudan? Wie stabil ist sie?
Von Stabilität kann man, glaube ich, noch nicht wirklich sprechen, weil die Lage ein wenig fragil ist deshalb, weil wir immer wieder gesehen haben, dass die Opposition Forderungen stellt, auf die sich das Militär nicht ohne weiteres einlassen will, dass es dann zu Konflikten kommt und die sind teilweise ja auch gewaltsam ausgetragen worden, wobei die Gewalt in der Regel von bewaffneten Kräften ausgegangen sind, während die Zivilisten überwiegend friedlich protestiert haben.
Wie schätzt du denn das generell ein? Also wenn wir das jetzt richtig interpretieren, dann deutet das ja schon darauf hin, dass es einen demokratischen Wandel geben soll im Sudan. Hast du den Eindruck, das klappt jetzt unter diesen Voraussetzungen?
Es gibt die Chance, dass es klappen könnte. Und das ist natürlich viel mehr, als manche Menschen in den vergangenen Wochen gehofft hatten überhaupt. Denn anfangs sah es ja erstmal gut aus. Viele Menschen sind auf die Straße gegangen. Omar al-Bashir wurde gestürzt. Es sah auf den ersten Blick so aus, als hätten sich die Sudanesen sozusagen ihres diktatorischen Herrschers einfach entledigt. Aber dann hat ja sofort das Militär die Macht übernommen und dann wurde weiter demonstriert. Und tatsächlich hat dann ja erstmal das Militär eingeschritten, hat diesen Aufstand niedergeschlagen, gewaltsam. Und da sah es dann erstmal wieder sehr düster aus für die Oppositionsbewegung. Jetzt haben aber offenbar beide Seiten erkannt, wir können nicht alleine regieren. Wir müssen einen Kompromiss erzielen. Und das ist jetzt zumindest ein erster Schritt in Richtung einer Demokratie, wo es ja bedeutet, man geht aufeinander zu, man findet Kompromisse. Es gibt nicht die Sieger und nicht die Besiegten, sondern man muss gemeinsam versuchen, das Land zu stabilisieren, in den Griff zu bekommen und zu lenken.
Jetzt scheint das vielleicht so von unserer Sicht aus erstmal ungewöhnlich, dass da dann eben auch Militär mitsitzt in dieser Übergangsregierung. Wie kann man das bewerten? Also wie ist diese Macht und vielleicht auch eben die Absichten des Militärs im Sudan einzuschätzen?
Man muss da, glaube ich, im Hinterkopf haben, dass das Militär eine entscheidende Rolle gespielt hat in den vergangenen Jahrzehnten im Sudan und natürlich nicht ohne weiteres diese Macht abgeben will oder auf Macht verzichten will, zumal mit dieser Macht oft auch Privilegien verbunden sind oder Einfluss auf die Wirtschaft. Das befindet sich alles im grauen Bereich. Aber es ist durchaus so, dass viele Militärs nicht nur das Land regieren wollen, sondern natürlich auch darauf aus sind, ihre Stellung zu behalten und ihren Einfluss zu behalten und damit ein Stück weit eben sich auch möglicherweise bereichern zu können. Denn eins muss man auch sagen, im Sudan ist die Korruption sehr, sehr weit verbreitet. Und das kann, sagen einige Beobachter, auch eine Rolle dabei spielen, dass viele Mitglieder des Militärs so festhalten wollen an ihrer Macht.
Im Sudan ist ein Abkommen unterschrieben worden, und zwar zwischen dem Militärrat und der prodemokratischen Protestbewegung. Was drinsteht, was das bedeutet, darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit unserer Korrespondentin für die Region, Anne Eimeling.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tom.
Sonja.
Ich verrat's nur dir, okay?
Oha, jetzt kommt's. Okay, egal was es ist, du kannst über alles mit mir reden.
Und du bist ja auch ganz sicher, dass du das jetzt wissen willst, ja?
Komm, jetzt haus raus. Ich kann was ab. Egal was es ist, ich bin für dich da.
Ich muss echt durchatmen. Also es wird vielleicht auch für euch jetzt sehr hart. Ich habe noch nie König der Löwen geguckt. Jetzt ist es raus.
Okay, ich mach Schluss. Das kann nicht dein
oh nein,
Ernst sein.
Direkt so
das
schlimm.
Das kann nicht dein Ernst sein, du doch. Kinofilmband. Du hast den nie gesehen?
Nein, ich habe ihn einfach nie gesehen.
Das macht's schwierig zwischen uns beiden.
Ja, deswegen habe ich so lange überlegt, weißt du. Ich meine, vielleicht habe ich was verpasst, vielleicht habe ich auch echt eine Bildungslücke, keine Ahnung. Seit heute, und das ist ja das Wichtige, läuft auf jeden Fall das Remake vom König der Löwen in den Kinos. Eigentlich auch mit diesem Song, Tom?
Ja, schon. Ja, der ist drin.
Okay.
Also alle Originalsongs sind drin.
Ah ja. Und ursprünglich, das weiß sogar ich, war das ja eine animierte Version, also so ein Disney-Klassiker, sehr erfolgreich weltweit. Und dieses Remake ist jetzt aber hyperrealistisch, also man nennt es auch Live-Action-Movie. Die Löwen sehen eben aus wie echte Löwen und können dann eben auch sprechen. Und das verstört einige König der Löwen-Fans. Deshalb die Frage an unseren Kino- und Serienkenner Tom Westerholt: Soll ich mir eigentlich diese neue Version des Films überhaupt noch anschauen oder macht man sich damit vielleicht die tollen Kindheitserinnerungen kaputt? Tom, wie ging dir das? Also hast du dir diese Frage auch gestellt?
Ehrlich gesagt anfangs gar nicht, weil ich die letzten Live-Action-Remakes der Disney-Zeichentrick-Klassiker alle wirklich gut fand. Also Die Schöne und das Biest, Aladdin, auch Das Dschungelbuch. Alles Filme, bei denen ich das Zeichentrick-Original sehr geliebt habe, aus denen dann aber tolle, moderne, frische Adaptionen geworden sind. Und weil es hier jetzt wieder Dschungelbuch-Aufpolierer Jon Favreau war, der auch den König der Löwen neu inszeniert hat, dachte ich, das wird schon alles passen. Womit ich nicht gerechnet hatte, war die Tatsache, dass ich da im Kino sitze und von der ersten bis zur letzten Filmminute wirklich mit diesen echten, aber halt sprechenden Tieren so fremdeln würde.
Du hast da auch gestern schon mal gesprochen, in eine Stunde Film hast du drüber geredet, ausführlich. Ja. Und gibt es da Dinge, die für dich wirklich auch diesen Klassiker kaputt gemacht haben oder ist es so schlimm nicht?
Also ich sag mal, es ist jetzt nicht allein die Tatsache, dass da Tiere sprechen. Das ist im Dschungelbuch ja auch so. Was hier fehlt, ist der Bruch. Im Dschungelbuch sprechen die Tiere nicht nur mit sich selbst, die sprechen auch mit einem Menschen, mit Mowgli. Und wenn Tiere mit Menschen in einem Film in den Dialog müssen, dann geht das nur, indem man sie einander anpasst. Das heißt also, die Tiere hier im Dschungelbuch, Bagheera, Baloo, Schlange K, King Louie, die hatten automatisch was comichaft Menschliches an sich. Mhm. Wie im Original. Das bringt dann diesen nötigen Bruch, die Abstraktion vom Realen. Wir wissen sofort, wenn Menschen mit Tieren reden können, dann ist das nicht echt. Im König der Löwen gibt's aber keine Menschen. Das heißt, 100% echt aussehende afrikanische Wildtiere, wie in einer BBC-Doku, also so echt. Die laufen darum und unterhalten sich plötzlich miteinander wie Menschen, ohne irgendwas Menschliches zu haben.
Ah, okay, verstehe das Problem, ja.
Das verwirrt wirklich sehr, noch weil die ganze Story beim Löwenkönig ja wirklich eher dramatisch, düster und sehr traurig ist. Und wenn man das dann eben nicht mehr so durch diese bunte Comic-Optik abfängt, sondern das durch so zu krassen Bildrealismus darstellt, dann ist der Bogen überspannt. Und das ist dann in der Summe quasi das, was das große Manko dieses Films jetzt ist.
Gut, was gibst du denn jetzt für eine Empfehlung ab? Also wenn man wirklich Fan ist von diesem alten Disney-Klassiker. Soll man sich den jetzt anschauen, dieses Remake?
Das ist wirklich eine sauschwere Frage.
Na, die Frage ist nicht so schwierig, die Antwort vielleicht, oder?
Ja, das ist richtig. So, nicht nur Filmbanausen, sondern auch noch. Es ist beinahe was gesagt.
Ja.
So, es ist eine sehr schwierige Antwort, liebe Sonja, auf deine einfache Frage. Als Fan des alten Klassikers von 94, also wenn der einem mit seiner Wärme, trotz des Dramas, mit seinem Charme, mit seinem tollen Soundtrack und dieser ganzen Trickfilmseele, wenn der einem wirklich am Herzen gelegen hat im Original, dann wäre ich vorsichtig. Zu düster ist der neue, zu real, zu echt, zu verwirrend, dass afrikanische Steppen- und Savannentiere miteinander reden. Wie gesagt, in einer König der Löwen-Verfilmung. Ich fand das schwer auszuhalten. Was man hier sieht, ist einfach filmische Computeranimationstechnik auf allerhöchstem Niveau. Das ist halt auch schon sehr geil, ohne Frage. Ne? Wer das sehen will, also was in dieser Hinsicht heute möglich ist, der kriegt hier den absoluten State of the Art. Besser geht's nicht. Aber für ein König der Löwen-Remake finde ich es alles einfach ein bisschen zu viel des Guten.
Tom, vielen Dank an dich für diese Empfehlung. Eine Stunde Film, die Sendung von Tom Westerholt in Deutschlandfunk Nova, könnt ihr natürlich nochmal nachhören, auch als Podcast. Mehr Infos auf deutschlandfunknova.de. Tom, wolltest du mich eigentlich gerade Klugscheißerin nennen?
Da wäre ich doch im Leben nicht drauf gekommen. Im Leben nicht.
Ich hätte es dir gegönnt. Du hättest es sagen können, aber Chance vertan. Tut mir leid.
Und nächstes Mal.
Ja. Tom, liebe Grüße. Vielen Dank. Ja. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.